Ich glaube, dass Kultur der mitunter stärkste, aber auch am meisten vernachlässigte Wettbewerbsvorteil von Unternehmen in dieser Zeit ist. Und dass, wenn ich Technologie, die ja gerade wenn man sich das Thema AI oder auch anderes anschaut, zuhauf und eben auch mit einem großen Veränderungspotenzial vorhanden ist im Rahmen digitaler Transformation, das kann ich eben auch nur gut nutzen, wenn das auf die richtige Organisationsstruktur trifft und wenn ich auch das richtige Mindset, die Neugier, die Offenheit etc. alles mitbringe, um dann auch das Thema Innovation bei mir im Unternehmen gut zu implementieren.
Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndong und Hoffenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit. Wir sprechen heute unter anderem darüber, wie sich vor dem Hintergrund der digitalen Transformation, kürzeren Technologiezyklen und einer immer höheren Innovationsgeschwindigkeit viele Unternehmen neu aufstellen, an welchen Stellen große Herausforderungen bestehen und auch sehr spannend, wie sich auch in diesem Zusammenhang die Anforderungen an IT-Dienstleister verändern. Freue mich sehr, dazu heute einen Experten für die digitale Transformation zu haben, Thilo Mund. Er leitet den Bereich Customer Strategy Management bei der IT-Beratung Cosmo Consult und wie der Titel hoffentlich schon verrät, weiß er doch sehr gut, auf welche Veränderungen und mit welchen Maßnahmen seine Kunden auf die digitale Transformation reagieren müssen. Thilo, stell dich gerne einmal kurz vor und gerne auch ein, zwei Sätze zur Cosmo und dann starten wir ins Gespräch.
Sehr gerne. Freut mich sehr, heute hier zu sein und mit dir zu sprechen, Mario. Ja, zu meiner Historie. Mittlerweile 7 Jahre Berufserfahrung im IT-Umfeld. Habe gestartet ganz klassisch in der ERP-Beratung. Damals noch bei einem anderen Unternehmen, mittelständiger Anbieter im ERP-Markt. Habe 1,5 Jahre ERP-Beratung gemacht, Themen wie Einkauf, Vertrieb, EDI, DMS, OCR-Belegerkennung, so Geschichten. Habe dann gemerkt, Beratung, Senior ist nicht der Weg, irgendwie zu sehr in Details verlieren, sondern in Richtung Projektmanagement dann gegangen. Habe 1,5 Jahre Projekte geleitet, mitunter die größten Bestandskunden meines damaligen Arbeitgebers. Und bin dann in die Microsoft-Welt gekommen, eingetreten, damals über LinkedIn kontaktiert worden, wie das heute eben so läuft. Habe dann 2 Jahre klassischen Vertrieb bei der Cosmo gemacht. Erst das Finance and Supply Chain Management, das ERP-System für den Enterprise-Bereich von Microsoft, dann das Business Central für den SMB-Bereich 1 Jahr und bin jetzt mitunter seit 2,5 Jahren eben im Customer Strategy Management tätig. Habe dort alles mitbegleitet, mit aufgebaut, den ganzen Bereich, den Design Sprint eben auch mitgemacht. Und verantworte eben seit Februar diesen Jahres jetzt das Teamlead und führe eben das Customer Strategy Management Team. Genau.
Oder kurz zu Cosmo. Was
stimmt? Die Cosmo ist einer der größten Microsoft-Partner Europas. Wir haben circa 1500 MitarbeiterInnen, machen die komplette Solution-Plattform von Microsoft mit allen Produkten plus eben auch eigene Lösungen in verschiedensten Branchen eben auch aufgestellt, sind im Inner Circle und Goldpartner natürlich auch, von daher auch nah an Microsoft dran. Ja, und in der Lage, die ganze Solution-Plattform ergänzt aber eben um Strategie und Kultur, darauf kommen wir heute auch zu sprechen, das eben auch bei unseren Kunden umzusetzen und Projekte mit unseren Kunden zu begleiten.
Super, vielen Dank. Ich kenne euch natürlich, also wir, eine Cosmo ist ja auch schon seit Jahren in den Lyndon-Listen auch als führendes mittelständisches IT-Beratungshaus auch gelistet, aber ich denke mal, es ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch immer interessant, was macht ihr, glaube ich, weil ich glaube, ihr seid auch noch nicht jedem ein Begriff, weil wie du auch gesagt hast, ihr kommt ja sehr, eigentlich doch sehr spitz aus der Microsoft-Welt, seid ihr auch dort in den letzten Jahren durchaus stark gewachsen, habt auch euer Portfolio auch erweitert, aber ich denke, wie gesagt, noch so in Richtung Sichtbarkeit vielleicht noch nicht jedem ein Begriff. Deswegen vielen Dank und du hast es auch gerade erwähnt, da komme ich auch gleich zur ersten Frage. Ihr kommt aus dem Umfeld Implementierung und auch teilweise auch Betrieb von Microsoft-Lösungen. Warum braucht ihr diesen Customer Strategy Management Bereich? Was waren da die Trigger gewesen?
Sehr gute Frage. Was waren die Trigger? Wenn man digitale Transformation zur vollen Entfaltung bringen möchte, wenn man kundenzentrierte Geschäftsmodelle wirklich leben möchte im Unternehmen, wenn man End-to-End-Prozesse leben möchte, dann muss man als Unternehmen die Organisationsstruktur auch anpassen. Dann muss ich horizontal entlang der Wertschöpfungskette denken und kann es mir nicht mehr leisten, vertikale Silos in meinem Unternehmen eben zu haben. Und das ist zwangsläufig eben dann mit der Kultur und Organisation verbunden. Kulturorganisation spaltet sich dann auch nochmal auf eben in das Thema, welches Mindset bringe ich eben auch mit und welche Organisationsstruktur habe ich dann letztendlich auch. Also Agile Transformation und Cultural Transformation im Endeffekt auch. Natürlich ist es genauso wichtig, dass ich als Unternehmen meine Vision klar habe, dass die formuliert ist und dass ich eben auch eine entsprechende Strategie verfolge, um diese Vision zu erreichen, dass ich meine Mitarbeitenden eben auch schaffe, dort einzubinden. Und wenn ich die Transformation lediglich technologisch begreife und meine, dass mit Technologie eben auch alle Probleme dann zu lösen sind, dann ist es zu kurz gedacht. Und das haben wir als IT-Dienstleister eben auch festgestellt. Wir entwickeln unsere Geschäftsmodelle natürlich auch beständig weiter. Wir haben Experten eben für den Bereich Kulturorganisation neben den Customer Strategy Managern, aber haben eben einfach da gemerkt, dass unsere Kunden andere Herausforderungen, andere Anforderungen eben auch an IT-Dienstleister stellen. Und vor dem Hintergrund mit den Kompetenzen und dem Wissen, was wir in der Cosmo eben auch haben, dann dieses neue Geschäftsfeld geschaffen. Ja.
Und da möchte ich gerne nochmal einsteigen und gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Ja. Du hast gesagt, bei euren Kunden verändert sich auch einiges. Das würde ich ganz gerne nochmal von dir erfahren. Was ändert sich gerade in Bezug auf Digitalisierung, Disruption eigentlich für eure Kunden? Was sind deren Challenges gerade, die dann auch zu euren Triggern auch werden?
Absolut. Ja, also unsere Kunden stehen natürlich auch zunehmend unter Druck. Also wir hatten natürlich in den vergangenen 2-3 Jahren auch genügend globale Krisen und haben die ja teilweise jetzt eben auch noch, so dass natürlich Produkte und auch Geschäftsmodelle durchaus kopierbar sind. Und dass ich mir als Unternehmen eben die Frage stellen muss, wie kann ich mich denn differenzieren, wenn denn nicht mehr ausschließlich über meine Produkte oder Geschäftsmodelle? Und da ist, glaube ich, die Frage nach der Kundenerfahrung, der Customer Experience sehr zentral. Ja. Wie schaffe ich es, für meinen Kunden ein Kundenerlebnis zu gestalten, was mich dann nachhaltig eben auch von meinen Marktbegleitern unterscheidet? Ja. Und um das wirklich umsetzen zu können, um die Servicequalität, um eben wie schnell ich meine Kunden auch bediene und wie ich da auf ihre möglichst individuell auf ihre Bedürfnisse eingehen kann, das kann ich auch nur bewerkstelligen, eben wenn ich meine Organisation und meine Struktur ein Stück weit umstelle, wenn ich dort agiler werde, wenn ich es dort schaffe, eben interdisziplinär und vernetzt zu denken.
Das können wir aus der Research-Sicht auch durchaus bestätigen. Also wir haben auch in diesem Jahr oder erst vor kurzem eine Studie veröffentlicht, auch zum Thema Kundenzentrierung, und auch ein Erkenntnis war auch gewesen, dass Unternehmen tatsächlich sehr, sehr stark die Sorge umtreibt von Mitbewerbern oder von neuen Wettbewerbern, die im Grunde eigentlich im Bereich Digitalisierung, auch Adaption von neuen Technologien besser und auch schneller sind, dass sie von denen tatsächlich auch vom Markt verdrängt werden oder zumindest auch Marktanteile verlieren. Seid ihr ja auch sicherlich bei vielen mittelständischen Unternehmen tätig, also nicht nur für die großen Konzerne, sondern tatsächlich auch so in diesem breiten Mittelstand. Ist es für die schon ein Thema, also auch die Sorge vor Disruption und auch vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so relevant zu sein, wie man vielleicht mal gerade auch in Deutschland war mit dem berühmten Hidden Champion-Ansatz, ne?
Also ich glaube, es gilt für große Konzerne, aber eben auch für Mittelständler gleichermaßen. Ich würde sagen, dass aber eine Herausforderung, dass es auch wertvoll ist, eine Herausforderung als Chance umzudeuten. Und was ist denn der Vorteil eben von kleineren Unternehmen? Kleinere Unternehmen können sich auch schneller bewegen, sind in der Lage eben durch ihre Anpassungsfähigkeit dann schneller eben auch nötige Veränderungen einzuleiten. Das fällt einem Mittelständler leichter als jetzt einer BMW oder auch als einer Volkswagen oder anderen großen Unternehmen, die ja riesige Herausforderungen haben, gerade wenn man sich BYD beispielsweise anschaut, eben, da sind vielleicht BMW und Mercedes noch besser aufgestellt im Premium-Segment, aber Volkswagen sieht ganz klar, wie ihnen die Fälle eben wegschwimmen. Und das betrifft aber unsere Mittelstandskunden ganz genauso, dass sie da eben auch natürlich den Druck spüren und den Druck zur Veränderung eben auch spüren. Ich glaube, dass Kultur der mitunter stärkste, aber auch am meisten vernachlässigte Wettbewerbsvorteil von Unternehmen in dieser Zeit ist. Und dass, wenn ich Technologie, die ja gerade wenn man sich das Thema AI oder auch anderes anschaut, zuhauf und eben auch mit einem großen Veränderungspotenzial vorhanden ist im Rahmen digitaler Transformation, das kann ich eben auch nur gut nutzen, wenn das auf die richtige Organisationsstruktur trifft und wenn ich auch das richtige Mindset, die Neugier, die Offenheit etc. alles mitbringe, um dann auch das Thema Innovation bei mir im Unternehmen gut zu implementieren. Und ich glaube, dass auch wenn die kleineren Unternehmen dort Herausforderungen haben, dass sie das aufgrund ihrer Agilität auch als Chance eben nutzen könnten. Und da werden wir natürlich auch nicht müde, das zu betonen und das mit unseren Kunden eben umzusetzen, um dann so Methoden wie Spiral Dynamics, Nine Levels und diese ganzen Kultur- und Organisationsmodelle, auf die wir sicher auch noch zu sprechen kommen, bei unseren Kunden eben umzusetzen, zu implementieren. Aber wir merken auch, es ist noch sehr früh.
Klingt auch alles auch total logisch, total nachvollziehbar, aber irgendwo auch total bekannt. Ja, also im Grunde jetzt, ne, also wenn es darum, also ne, wenn man mal so zurückguckt, Entwicklung, Umsetzung von Digitalisierungsstrategien war eigentlich auch schon vor Jahren, auch schon in der Vor-Covid-Zeit jetzt nicht nur ein technologisches Thema, sondern man hat immer gesagt, man muss den Menschen auch mitnehmen, man muss auch Transformationen auch leben. Also ich bin total bei dir, dass auch die letzten Jahre ein zu starker Fokus auf die Technologie gelegt wird. Auch vielleicht auch und das auch die der Fokus auch die Umsetzung von Digitalstrategien auch ein Stück weit verkomplexitiert hat, ja? Und dass das Thema eben Culture und Mindset eine nicht so große Rolle gespielt hat, leider. Aber jetzt lass uns doch mal konkret werden. Du hast ja gerade auch schon so einige Methoden und auch agile Modelle schon genannt. Dann lass uns doch mal direkt dort einsteigen, weil wenn wir auch über Kundenzentrierung sprechen, sind wir ja eigentlich auch sehr schnell in neuen oder in neueren Ansätzen auch der Softwareentwicklung. Wir reden über DevOps, wir reden auch darüber, dass auch Kundenfeedback viel stärker und auch viel direkter auch erhoben und auch direkt verarbeitet werden muss, also auch im Kontext von DevOps, ne? Wir reden auch über neue Formen der Zusammenarbeit, wenn wir auch wieder über agile Themen reden. Lass mal konkret sprechen. Das Technologische ist, glaube ich, die eine Seite, ne? Aber wo oder was rätst du deinen Kunden auch in der Praxis tatsächlich, wo sie auch bei der Umsetzung von Digitalstrategien ansetzen?
Also wir merken das als Cosmo Consult ja auch als eigenes Unternehmen, dass es eben noch nicht damit getan ist, ein neues Team zu schaffen und diese neuen Konzepte dann eben auch in den Markt zu tragen, sondern wir merken auch, wie sehr das auch mit unseren eigenen Strukturen verbunden ist. Also wenn ich jetzt die Art und Weise betrachte, wie wir Projekte denken und wie wir Projekte auch schon beginnen, dann setzt sich das natürlich in unserem Unternehmen fort. Also wir als Cosmo Consult mit unserer Historie haben ja die Art und Weise, wie wir Projekte kalkuliert haben, wie wir Projekte dann umgesetzt haben, die war ja in voriger Zeit auch noch anders, als sie das heute ist. Also wir sind in voriger Zeit vielleicht mit einem Lastenheft vorgegangen, haben mit einer Business Process Masterlist uns eben angeschaut, okay, welche Prozesse etc. sind für den Kunden relevant, was für eine Projektkalkulation kommt da raus. Das war oftmals dann eben natürlich auf das Thema ERP oder CRM oder auf ein konkretes Produkt eben auch spezifiziert. Aber wenn wir mit dem Customer Strategy Management vorgehen, dann wollen wir unseren Kunden auch erstmal mit Hilfe eines Business Model Canvas beispielsweise verstehen, wollen daraus dann eben auch ableiten, naja, was hast du denn für Ziele auch für dein Digitalisierungsvorhaben? Und daraus wiederum ergibt sich dann Story Mapping, daraus ergeben sich dann User Stories und diese User Stories, die kann man dann, wenn man eben auf der Prozessebene ist, dann in DevOps überführen. Ja. Und spätestens da bin ich dann eben auch im Operations, also in der Einheit bei den KollegInnen, die das Projekt dann letztendlich eben auch abwickeln und umsetzen. Und deshalb ist dieses vernetzende Denken eben auch einfach wichtig. Ja. Und ist dieses Thema, dass ich sage, das verändert meine ganze Organisation und es bringt nichts oder nur sehr wenig oder vielleicht sogar auch negative, nachteilige Effekte, wenn ich einen neuen Satellitenservice schaffe, den aber dann nicht in das Unternehmen integriere und vor allem mir auch nicht mutig genug bin, mir die richtigen Fragen zu stellen und daraus aber auch die richtigen Implikationen und Veränderungen auch abzuleiten und mutig bin, diese dann eben auch umzusetzen.
Wenn ich mal das aufgreife, was du gerade gesagt hast, du sprichst ja an, was ich an der einen Stelle mache. Zum Beispiel im Marketing hat im Bereich digitale Geschäftsmodelle, im Bereich Beispiel E-Commerce, direkte Auswirkungen auf die Operations, auf die Supply Chain, auf die Produktion, auf den Vertrieb. Wenn ich jetzt eine ganz innovative Technologie, weiß ich nicht wie, oder einen Ansatz wie Hyperpersonalisierung und eine tolle Kundensegmentierung einführe im Marketing, habe ich natürlich die Chance oder auch das Problem, je nachdem wie man sieht, dass die Produktion und auch die Logistik dann komplett überfordert sein kann, ne? mit dem, was auch auf vorne passiert. Du hast auch Vernetzung angesprochen, das heißt, da kommen wir dann eigentlich auch dann doch zum stärkeren Druck, auch funktionsübergreifend zu planen, umzusetzen, auch zusammenzuarbeiten, ne? Also nicht mehr isoliert, sondern so. Aber noch mal etwas konkreter: Wo gehört denn aus deiner Sicht eigentlich die Verantwortung für die Umsetzung einer Digitalstrategie hin? Also wir kommen ja eigentlich von den Silos zu einem vernetzten Denken. Wo muss sowas organisatorisch eigentlich oder funktionsseitig aufgehoben sein?
Also die Verantwortung, würde ich sagen, liegt im gesamten Unternehmen. Wenn ich es schaffen möchte, dass ich einen Bottom-up-Ansatz hinbekomme, dass ich meine Mitarbeitenden eben auch einbinde und nicht das so begreife, ne? Top-down, die Exekutive gibt das vor und dann wird das eben bitte so umgesetzt, dann ist natürlich die Führungsebene auch sehr wichtig, eine Vision zu formulieren, auch eine Idee zu haben, wo sie das Unternehmen hin entwickeln möchte. Aber mindestens genauso wichtig ist es, dass ich eben meine Mitarbeitenden schaffe einzubinden, ja, dass ich diese Innovationskultur verbunden mit den entsprechenden Innovationssystemen eben auch in der Lage bin, das in meinem Unternehmen zu implementieren, umzusetzen. Aber dass ich, und das ist dann eng verbunden eben auch mit angstfreier Organisation, mit Psychological Safety, eben auch diesen Themen, dass wenn ich Verantwortung übergebe, dass ich meine Mitarbeitenden auch in ein Gefühl dieser Psychological Safety auch versetze, dass sie auch wirklich bereit sind, auch mal Risiken einzugehen, ja, auch mal Fehler zu machen und nicht befürchten müssen, dass sie dann irgendwie im Hof aufgehängt werden, ja, sprichwörtlich oder im übertragenen Sinne natürlich gesprochen.
An den Pranger gestellt.
An den Pranger gestellt ist vielleicht die bessere.
Nochmal, vielleicht ein bisschen weniger dramatisch. Ne?
Genau. Weil dann schaffe ich es eben auch wirklich, dass Menschen das Gefühl bekommen, dass sie sich beteiligen können und dass Veränderung nicht einfach passiert und sie sich dem fügen müssen, sondern dass sie mitgestalten können.
Ist mir trotzdem noch ein bisschen zu abstrakt. Dann frage ich nochmal direkt. Braucht man im Grunde, wenn ich als Unternehmen jetzt ein digitales Geschäftsmodell entwickle oder eben auch stärker in Richtung E-Commerce gehe und digitaler Vertrieb, brauche ich dort eigentlich einen dedizierten Bereich, der sich um die Steuerung der Customer Journey auch kümmert. Also so einen dedizierten Kundenzentrierungsbereich, wie immer er man ihn auch nennen kann. Ne? Also bei manchen heißt es irgendwie dann Omnichannel, bei manchen heißt es dann E-Commerce, bei manchen heißt es irgendwie dann tatsächlich auch schon Digital Experience. Aber im Grunde geht es ja mehr um den. Aber brauche ich so einen Bereich, wenn doch die einzelnen Silos mehr zusammenwachsen, weil du auch sagst, du willst ja auch die Mitarbeitenden müssen auch anders zusammenarbeiten, die müssen auch vernetzter zusammenarbeiten. Das kriegst du ja in der aktuellen Silo-Welt ja nicht hin.
Ich glaube, es kommt auf das Unternehmen an. Also eine Pauschalantwort, denke ich, ist da auch schwierig. Ich glaube, es kann, und so merken wir es ja auch bei der Cosmo Consult, wenn wir jetzt auf uns das Licht werfen, es kann von Vorteil sein, wenn man eine Keimzelle hat. Wenn man eine Keimzelle hat, die diese Themen treibt, die diese Themen eben auch schwer davon überzeugt ist und die ins Unternehmen trägt. Aber ich muss dann als Unternehmen natürlich auch das mit der nötigen Rückendeckung versehen. Also wenn ich innovativ sein möchte, wenn ich diese Keimzelle eben auch dann schaffe, dann muss ich auch mutig genug sein, dass die Veränderungen, die damit verbunden sein können, dass ich die auch wirklich bereit bin, dann einzugehen und die umzusetzen. Weil ansonsten kann ich mir den Aufwand dann eben auch sparen. Wenn ich jetzt aber als Unternehmen natürlich schon so weit bin und die ganzen verschiedenen Bereiche auch interdisziplinär schon denken, dann mag das auch ohne eine Keimzelle funktionieren, aber es kann durchaus eben vorteilhaft sein, so eine wirklich auch zu schaffen, konkret.
Wie war das bei euch?
Bei uns war es so, dass wir das geschaffen haben. Also wir haben...
Also eher top-down.
Ja, top-down, aber dann eben auch die Beteiligung, dass die wirklich dann auch erreicht wurde. Wir haben uns als Cosmo in unserer Transformation von eben dem ERP-Anbieter, dem Solution-Provider, auch wirklich im Rahmen unserer Vision zum ganzheitlichen Digitalisierungspartner gewandelt und sind es auch nach wie vor eben in dieser Wandlung. Aber wir als Customer Strategy Management sind quasi die personifizierte Rolle unserer Vision 2025. Mhm. Und wir arbeiten natürlich auch eng mit anderen Business Units innerhalb der Cosmo zusammen, mit dem Cosmo Business Design beispielsweise, die eben absolute Experten im Bereich Kultur und Organisation sind. Wenn ich mir andere Microsoft-Partner oder Marktbegleiter anschaue, dann gibt es diese Einheiten bei denen bis dato nicht. Wir haben jetzt auch noch eine neue Rolle geschaffen, die End-to-End-Solution-Architekten, die eben Experten sind im Bereich Technologie. Wenn es dann darum geht, wirklich digitale Strategien, und da sind verschiedene Produkte natürlich dann eben auch beteiligt, ne, Datenaustausch, Schnittstellen und so weiter und so fort, das eben auch dann technologisch auf ein solides Fundament zu stellen und die Cloud Transformation, Migration dann eben auch einfach technologisch sehr, sehr gut zu begleiten. Und so sind eben diese verschiedenen Service Flows gerade auch im Entstehen und in der Schärfung. Aber wir merken natürlich auch ganz stark und tun das eben auch, dass unsere Operations dort arbeiten in der Cosmo mit unter 700 KollegInnen, dass das natürlich auch noch eine Aufgabe ist, die wir sehr, sehr gerne angehen.
Aber ich würde mal jetzt mal auch mal die These mal wagen, dass jetzt auch nicht nur, jetzt haben wir viel über eure Kunden gesprochen, ja, jetzt sind auch nicht nur die Veränderungen bei euren Kunden der alleinige Treiber, da komme ich aber gleich nochmal rauf. Das ist doch sicherlich auch Microsoft als euer wichtigster Technologiepartner, ne? Also in der Vergangenheit hat man ja im Grunde die unterschiedlichsten ERP, CRM, Office-Lösungen dann entsprechend halt implementiert, so, ne? Und ist dann quasi dann wieder vom Kunden wieder weggegangen. Man war nicht ein Implementierungspartner und hat die Microsoft-Lizenzen dann auch verkauft. Jetzt in dem im Kontext von Azure, also auch von Cloud-Infrastruktur, Cloud-Native Entwickler-Plattformen, rückt ja eigentlich auch das Thema Azure jetzt in eurem Fall ja auch viel stärker auch ins Business. Ne? Das Business orientiert sich auch daran, wie sie eigentlich auch ihre Digitalstrategien auch technologisch auch umsetzen. Das ist ja dann sicherlich auch eine Anforderung auch von Microsoft an seine Technologiepartner, entsprechend auch ein breiteres Know-how zu haben und eben nicht nur ein reiner Implementierer zu sein. Oder? Ist das auch nochmal so ein Treiber für eure Veränderungen, was ihr auch am Microsoft-Markt auch wahrnehmt?
Absolut. Also wenn man sich Microsoft jetzt mal als Unternehmen anschaut, dann hat natürlich, als Satya Nadella von Steve Ballmer 2014 übernommen hat, hatte Microsoft nicht den Ruf, den sie heute haben. Eben eher Technologiedinosaurier zu sein. Wir erinnern uns an den gescheiterten MP3-Versuch. Das Produkt von Microsoft kennt heute keiner mehr. Wir erinnern uns an diese klägliche Nokia-Geschichte, wo sie viel zu spät auf den Smartphone-Zug eben aufgesprungen sind und wo es eigentlich immer nur darum ging, to beat Apple. Und als Satya Nadella damals von Steve Ballmer übernommen hat, könnte man ihn eigentlich sehr gut als Culture Executive Officer und nicht Chief Executive Officer bezeichnen, weil er für sich als Strategie, als Vision, wie er Microsoft eben weiterentwickeln wollte, ganz klar formuliert hat, to rediscover our soul, also dieses to empower every person, every organization on the planet to achieve more. Was bedeutet das denn eigentlich für jeden Mitarbeitenden innerhalb Microsofts? Wie schaffen wir es denn wieder, zu einem innovativen Technologiekonzern zu werden? Und das haben sie mit einer Versiebenfachung des Aktienwertes der Microsoft-Aktie im Februar 2023, hatte ich mir das mal angeschaut, eindrucksvoll geschafft. Und wenn man sich jetzt eben anschaut, welche technologischen Themen sie richtig besetzt haben mit Mobility First, Cloud First, jetzt dem ganzen Thema natürlich ChatGPT und AI und was dann auch alles kommen wird, dann ist das eine wahnsinnig beeindruckender Weg, den Microsoft da vollbracht hat. Und wie haben sie das vollbracht? Indem sie das Thema Kultur und Organisation interessanterweise so stark in den Fokus gerückt haben.
Aber ohne ihre Partner würden sie es ja nicht zu den Kunden wiederum
genau. Treiben,
ne? Also den direkten Kundenzugang habt ihr ja, ne?
Genau, den direkten Kundenzugang haben eben wir. Aber Microsoft hat auch eben sehr klar verstanden, worum es bei ganzheitlicher digitaler Transformation geht und unterstützt von daher eben Partner, die diese Reise unternommen haben, die diese Reise begonnen haben. Und wir freuen uns sehr, dass die Cosmo da im Vergleich eben mit Marktbegleitern etwas die Nase vorne hat. Aber wie Jeff Bezos auch mal so schön gesagt hat, it's always day one. Es geht immer darum, sich weiter zu innovieren, sich neu zu erfinden. Und das tun wir tagtäglich eben.
Da würde ich gerne nochmal, fand ich nicht ganz gar nicht spannend. Ich möchte gerne nochmal nachfragen. Es geht ja auch bei euren Kunden jetzt mal, wieder deren Perspektivwechsel, bei euren Kunden ja auch darum, für jedes Problem oder für jede Herausforderung die möglichst beste Lösung auch zu finden. Gibt ja auch so Trends wie Composable Enterprise, ne, oder also eine flexible Architektur. Es ist ja auch mal möglich, dass man sagt, Mensch, jetzt vielleicht für das spezielle Thema ist jetzt vielleicht eine Microsoft-Technologie gar nicht die relevante. So, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid im Grunde auch der Digitalisierungspartner für den Mittelstand, wie macht ihr das dann? Oder wie machst du das auch in der Konzeption? Ihr müsst euch ja vermutlich ja auch ein Stück weit auch von eurem Microsoft-Fokus manchmal auch lösen und sagen, da ist vielleicht mal eine andere Lösung interessanter oder besser, oder müssen wir uns mal anders umorientieren?
Total legitime Frage. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man in dem Microsoft-Universum nicht die richtige Lösung findet, ist verglichen mit anderen Technologieplattformen bei Microsoft eben einfach die Nummer eins ist und das auch auf absehbare Zeit bleiben wird. Durch eben die richtigen strategischen Entscheidungen ist einfach geringer als eben bei anderen. Aber natürlich gibt es den Fall und natürlich schauen wir eben auf die beste digitale Lösung für unseren Kunden. Und da spielt uns dann in die Karten, dass Microsoft sich ja auch gewandelt hat. Also wo es früher eben darum ging, sich eher abzuschotten und keine Konnektoren eben zu anderen Technologieanbietern zur Verfügung zu stellen, hat sich da auch in der Lösungsarchitektur von Microsoft enorm was verändert. Aber eben auch, weil Satya Nadella beschlossen hat, damals in seiner Strategie Microsoft auch zu öffnen. Und es gibt ja diverse Kooperationen mit Salesforce, mit SAP und eben allen anderen großen Technologieanbietern. Also das hilft uns da auf jeden Fall.
Sag mal vielleicht nochmal zwei, drei Worte nochmal zu eurem Bereich. Also ich glaube, das ist ja schon, ihr seid ja schon mal so von Theorieansatz her die Speerspitze, ne? Also man würde ja sagen, also ihr geht im Grunde eigentlich dann auch, habt dann doch eher den Zugang auch zum Management, zu den Fachbereichen, entsprechend zu denen, die auch quasi auch sagen, wir haben jetzt hier ein Problem oder wir haben ein Ziel und möchten es im Grunde dann auch technologisch lösen. Das kann man ja schon sowas wie vergleichen mit, ist es eigentlich ein Management-Consulting-Business, was du mit deinem Bereich auch verantwortest. Was ist denn das eigentlich so in FTEs oder in Beraterzahlen ausgedrückt? Wie groß ist der Bereich eigentlich und was habt ihr vor in den nächsten Jahren?
Sehr gute Frage. Also wir sind derzeit 6 KollegInnen, die es Vollzeit machen. Wir haben natürlich noch weitere, die sich beteiligen, aber teilweise noch in anderen Rollen unterwegs sind.
So eine Art virtuelle Organisation.
Genau, wir sind dachweit organisiert. Wir rollen das jetzt aber auch international eben auch aus in der Cosmo. Ich trage die Verantwortung für das Dachteam und wir sind im Dachbereich, würde ich sagen, so 10 Leute derzeit, die sich mit dem Thema Customer Strategy Management befassen. Aber wie schon angedeutet, ist es ein Bereich, der weiter wachsen wird, den wir auch weiter wachsen lassen wollen. Wir kriegen tolles Kundenfeedback, sind da eben auch, in der Anfang dieses Jahres hatten wir unseren Go-to-Market, also von daher auch noch eine recht junge Einheit, haben uns natürlich auch ordentlich Zeit genommen für den Design Sprint, dass das Ganze auch auf professionellen Füßen steht, haben da auch eine wahnsinnige Lernkurve absolviert, wo wir den Design Sprint gemacht haben, aber merken, dass wir, wie gesagt, eben tolles Kundenfeedback bekommen. Das ist wirklich, weil wir den Service auch kundenzentriert designt haben und die Interviews am Anfang eben auch erstmal mit unseren Kunden und Interessenten mit digitalen Ambitionen gemacht haben, dass wir jetzt auch ein Ergebnis haben, was wirklich am Markt ankommt und orientiert an dem, was wir dort eben auch an Feedback bekommen und wie sich das weiterentwickelt, wollen wir es natürlich auch ausbauen. Ja.
Dann lass uns noch mal ganz kurz das nochmal aufgreifen. Also die Welt verändert sich ja sehr schnell. So, und Dinge, die im letzten Jahr Hype-Thema waren, zum Beispiel Metaverse, spricht irgendwie heute gar keiner mehr drüber. Heute spricht man nur über Generative AI. Vielleicht haben wir im nächsten Jahr dann das nächste Thema, dass keiner mehr über Gen AI spricht, sondern über irgendwas anderes. Deswegen machen wir mal die Frage auch nochmal an dich. Ihr müsst euch ja mit solchen Technologieentwicklungen ja dann auch tagtäglich auch beschäftigen, wenn ihr, ne, also aus eurem Bereich heraus. Was sind denn gerade nochmal, wenn du mal auf deine Kunden guckst, wenn du auch auf den Markt schaust, eigentlich aktuell die, so deine, sagen wir mal, zwei, drei wichtigsten Technologien? Und wie blickst du eigentlich in Richtung Zukunft? Was ist so das Next Big Thing?
Legitime Frage. Auch wenn aktuell das Thema Gen AI natürlich sehr im Vordergrund steht, glaube ich nicht, dass das Metaverse komplett abgemeldet ist.
Glaube ich auch nicht. Also aber Hype, ne?
Aber Hype, ja. Facebook hat natürlich auch, oder Meta muss man ja sagen, hat natürlich auch sehr stark darunter gelitten, dass sie so stark auf das Metaverse gesetzt haben, sind dann abgestraft worden an der Börse, dann aber auch wieder gelaufen ohne Ende, weil sich eben doch gezeigt hat, dass sie ganz gute Income Streams haben. Ich glaube nicht, dass nächstes Jahr The Next Big Thing präsentiert werden wird, sondern ich glaube, The Next Big Thing ist, das ist die Vernetzung von Themen wie AI mit Metaverse und eben auch mit anderen Themen wie Robotic Process Automation oder Robotics und KI im Allgemeinen. Ich glaube, dass sich daraus noch The Next Big Thing ergeben wird, eben in der Kombination von Technologien und dass wir, was das Thema AI und diese großen Zukunftsthemen anbetrifft, auch noch ganz am Anfang stehen.
Und genau da sind wir eigentlich ja wieder auch am Anfang, was du auch vorhin noch gesagt hast mit den Silos, dass es auch nicht nur um einzelne Technologien geht, sondern ja um das Gesamtbild, finde ich, das ist eigentlich genau der zentrale Punkt, ne?
Ja.
Also es war ja die Zeit vor Covid, hast du ja auf einzelne Technologien gesetzt, du hast auch auf die Optimierung einzelner Bereiche gesetzt. Also genau die Kombination aus Cloud, Data Analytics Kompetenz zu haben, also auch das datengetriebene Unternehmen, also auch ein Data Culture Mindset über IoT, über Sensoren, Daten zu sammeln, die auch auswerten zu können, ne? Und dann quasi auch so eine Gen AI Engine auch anzusetzen, ne? Dann hast du erst den Mehrwert, ne?
Eben. Ich muss gewisse Voraussetzungen schaffen als Organisation, um eben Technologie zur vollen Entfaltung bringen zu können. Und das ist ja auch der Grundgedanke von Customer Strategy Management, von diesem vernetzenden Denken eben im Rahmen digitaler Transformation. Aber wie du richtig sagst, ich kann das volle Potenzial von AI auch nur entfalten, wenn ich eben die entsprechende Datengrundlage habe. Wenn ich ein datengetriebenes Unternehmen bin, dann kann ich auch wirklich eben das zur vollen Entfaltung bringen. Und das hängt aber wieder mit Kulturorganisationen auch zusammen. Wie bin ich denn überhaupt aufgestellt? Habe ich die Offenheit, die Neugier und habe ich auch die Strukturen, um das nutzen zu können? Wenn das eben alles nicht der Fall ist, dann Culture eats strategy for breakfast and technology for lunch. Das hat nach wie vor Gültigkeit, auch wenn es aus etwas länger schon datiert, aber nach wie vor eben sehr, sehr wichtig und richtig ist.
Ich glaube auch, das spielt ja auch wieder das Thema Metaverse auch rein, weil das Metaverse ohne Daten ist eigentlich nichts. Das ist auch nur ein Ansatz. Ja, aber auch da brauchst du ja die Daten, ne? Und wir sehen zum Beispiel auch das Thema Metaverse auch aktuell weniger im Consumer-Umfeld, sondern doch mehr in dem Industrial-Metaverse-Kontext, wenn wir da über den digitalen Zwilling reden, wenn wir auch über Produktentwicklung reden, was ja auch Themen von Microsoft sind, ne? Also PLM, Produktionssteuerungssoftware, das ist ja eigentlich auch so ein Home-Turf auch von Microsoft immer gewesen und wahrscheinlich auch in Zukunft.
Ja, absolut. Also in der Cosmo haben wir auch eine eigene Einheit, die sich eben mit diesen Themen Industrie 4.0 und dem, was du gerade angesprochen hast, eben auch ganz klar befasst. Aber auch da ist einfach die Vernetzung wieder entscheidend.
Ich würde jetzt nochmal, wir kommen jetzt so in den letzten Teil des Gesprächs rein. Ich fand es total spannend und ich möchte aber nochmal den Link schlagen, auch nochmal zu euch als IT-Beratung. Du hast es ja auch gesagt, ihr wart ja quasi auch sehr silohaft aufgestellt, ne? Also jeder Bereich hat im Grunde seinen Verantwortungsbereich ausgefüllt. Jetzt arbeitet ihr oder jetzt sollt ihr oder müsst ihr oder wollt ihr stärker vernetzt arbeiten. Wie war das so bei euch so diese Transformationsjourney? Ich fand das irgendwie alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie super, haben gesagt, Mensch, darauf haben wir irgendwie gewartet, toll, endlich, ja, wird irgendwie Zeit, ja, und ist ja, ja, jetzt geht's vorwärts oder gab's da auch hat's auch mal geknarscht im Gebälk?
Ich musste gerade sehr schmunzeln, weil natürlich hat es das und natürlich tut es das auch nach wie vor. Und ein Stück weit hat man ja auch die Herausforderung, dass man sagt, change thinking before changing things. Die Cosmo hat für sich eben auch festgestellt, dass es dort externe Hilfe benötigt, dass es hilfreich ist, diesen externen Impuls eben auch zu haben. Haben dann gemeinsam drauf geschaut, wo will man sich denn eigentlich eben hinentwickeln, ne? Vom eben Solution Provider zum ganzheitlichen Digitalisierungspartner. Und was müssen wir denn dafür alles tun? und dann eben auch das Thema House of Transformation eben auch formuliert und verschiedene strategische Projekte geschaffen und diese ganzen Initiativen dann eben auch ins Leben gerufen. Und die Cosmo ist als Unternehmen natürlich auch in ihrer Lokalität und Regionalität stark gewachsen und da eben auch mit dem entsprechenden Erfolg verbunden. Aber wir merken eben auch, dass wir als Unternehmen auch mehr und mehr zusammenwachsen müssen, ja, um eben wirklich so diese ganze Plattform auch abzudecken, um eben diese Ganzheitlichkeit von digitaler Transformation auch eben wirkungsvoll bei unseren Kunden einsetzen zu können. Und da sind wir nach wie vor auf einem Weg. Und es macht natürlich mit dem Customer Strategy Management und eben anderen Business Units einen enormen Spaß, da, wie du es auch schon sagtest, als Speerspitze unterwegs zu sein. Aber es braucht Zeit. Es braucht Zeit und es braucht Wiederholung. Und es gibt durchaus Untersuchungen, die sagen, dass man Dinge 16 bis oder 15 bis 20 Mal gesagt haben muss, ehe sie wirklich eben auch ankommen beim Gegenüber. Und das führt dazu, dass man teilweise sich selbst fragt, habe ich das jetzt? Also in welcher Welt lebst du und in welcher Welt lebe ich? Weil es eben einfach so unterschiedlich in der Wahrnehmung zu sein scheint, aber eben mit der richtigen Überzeugung und mit Leidenschaft treibt man diese Themen dann auch voran. Aber ja, es knarzt teilweise nach wie vor noch im Gebäck.
Aber dann ist aber tatsächlich dann auch, sagen wir mal so, der zentrale Erfolgsfaktor, ohne jetzt nochmal da explizit drauf einzugehen, weil ich glaube, wir haben schon viel darüber gesprochen, dann wirkt dann eben auch tatsächlich auch kommunizieren, nicht von oben herab etwas vorgeben, sondern vermutlich habt ihr da auch wirklich viel mit Workshops gearbeitet, mit vielen iterativen Schleifen dann auch die Mitarbeitenden eingebunden, also kann ich mir zumindest, also würde ich zumindest mal vermuten, ne, dass es jetzt kein Top-Down-Thema war, hatten wir ja vorhin ja auch schon, ne? Sondern tatsächlich halt viel kommunizieren, auch gemeinsam auch überlegen, wie man dann auch neue Bereiche auch schafft. Ihr seid da sicherlich ja nicht der einzige Bereich, der sich auch neu gefunden hat. Ne? Ihr habt euch ja auch dann auch sicherlich auch im Vertrieb oder auch im Delivery müsst ihr euch ja genauso anders aufstellen. Ne?
Absolut. Das meinte ich mit dieser Balance aus. Ich habe natürlich eben das Board, was eine Vision eben auch für sich formuliert, eine klare Idee hat, wo sie das Unternehmen eben hinentwickeln möchte, aber ich muss dann eben auch Mitarbeitende einbinden. Ja, und das ist dann wirklich eben dieses Bottom-up, ja. Also zu überzeugen von dieser Idee, zu überzeugen von der Sinnhaftigkeit und von der Richtigkeit dieser Wandlung, die es eben braucht, aber dann eben auch wirklich Mitarbeitende mit einbinden, ja, und zu dieser Veränderung auch befähigen. Ja. Auch das wieder das Thema Psychological Safety und über was wir eben alles auch schon gesprochen haben. Ja. Uns hilft sicher, dass wir eben Experten haben für den Bereich Change, ja, das Business Design, die uns dann natürlich auch stark eben unterstützt haben mit dem ADKA-Modell, eben auch dann im Change. Aber das war sicher ein Mix eben und eine gute Balance aus eben externer Unterstützung, aber dann eben auch wirklich dem Mut und der Standfestigkeit, auch wirklich diese Veränderungen dann umzusetzen.
Und trägt das Ganze auch schon Früchte bei den Kunden?
Ja.
Oder, ja?
Ja, also die Erfahrung, die wir eben im Customer Strategy Management machen und das Feedback, was wir bekommen, ist, dass wir eben, und das ist das Spannende, nicht mehr vom Produkt kommen, sondern wirklich von den Anforderungen des Kunden, dass wir unsere Kunden wirklich verstehen, da wo sie Unterstützung benötigen. Also
mehr vom Design.
Genau, mehr vom Design und ganz gezielt dann eben auch sagen können, was aus diesem großen Technologie-Universum plus eben Strategie und Kultur ist für euch jetzt das Zielführende. Ja? Und es gibt auch solche und solche Kunden. Also es gibt auch Kunden, die begreifen das Thema nach wie vor sehr technologisch und die wollen eben erstmal ihr ERP, CRM oder was auch immer Projekt machen und das ist auch vollkommen legitim. Aber es gibt durchaus Kunden, die merken, mehr und mehr dieser ganzheitliche Ansatz digitaler Transformation trägt für uns wirklich Früchte und trägt auch langfristig eben Früchte. Und wir wollen eben auch intern unsere Mitarbeitenden dazu befähigen, das eben auch umzusetzen und dieses vernetzende interdisziplinäre Denken eben auch zu haben.
Absolut, ja. Also total spannend. Ich glaube, es ist auch immer auch wichtig für eure Kunden, auch möglichst vor der Welle oder mindestens mal auf der Welle auch zu reiten, ne? Und dann nicht am Ende dann von der Welle dann eingeholt zu werden und dann vielleicht sogar sprichwörtlich dann auch zu ertrinken. Also da gibt es ja auch, du hast ja vorhin auch Nokia auch angesprochen, gibt es ja durchaus ja einige, die sich als Champion oder als Hidden Champion immer verstanden haben und gesagt haben, da uns wird schon nichts passieren mit unserem einzigartigen Produkt.
Ja,
aber die Welt ändert sich ja dann doch tatsächlich auch sehr schnell. Es braucht manchmal so eine disruptive Technologie oder auch, wenn ihr auch stärker auch, oder seid ihr auch stark in der Industrie, da kommt ja auch sehr viel aus den asiatischen Märkten an Innovationsgeschwindigkeit, ne? Und von daher ist es schon auch, glaube ich, auch sehr wichtig, auch einerseits für die Kunden, sich auch zu verändern im Mindset, ne? Oder auch, und das fand ich jetzt wirklich, hast du wirklich sehr, finde ich sehr, sehr gut auch rübergebracht, auch als Dienstleister sich auch entsprechend auch dem anzupassen.
Ja, also oftmals unterschätzt man die exponentielle Entwicklungsgeschwindigkeit von Technologie. Und da gibt es zahlreiche Beispiele. Du hast über das Thema Smartphone Nokia gesprochen. Man kann über die Dampfmaschine sprechen. Man kann irgendwie über das Auto sprechen, wo es hieß, naja, das mit dem Auto wird nicht sich durchsetzen. Das sind eher die Pferde, die wieder zurückkommen. Also da gibt es diverse Beispiele. Oder IBM beispielsweise, als das Thema PCs eben aufkam, dass der globale Markt damals vom IBM-Schiff auf 10 bis 15 Computer weltweit eingeschätzt wurde. Also wir unterschätzen da massiv einfach die Entwicklungsgeschwindigkeit und das Disruptionspotenzial von Technologie.
Absolut. Deswegen, ja, danke für spannende und irgendwie doch kurzweilige Gespräch. Haben, glaube ich, auch etwas länger gesprochen als geplant, aber man merkt, es ist auch ein Thema, wo wir noch länger drüber sprechen können. Vielleicht mal bis zum nächsten Podcast. Thilo, hat mich gefreut.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Kommen. Hat eine riesen Freude
gemacht. Super, danke.
Sie möchten keine Folge von Lündonk Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.